Das Lokalmagazin live am Montag. Vormittag zu Gast jetzt bei uns Armin Breidenbach und Marion. Jetzt schlag mich tot, Schneider Bast. Ja? Schön, dass ihr da seid. Ihr
Hallo.
Seid vom LTT.
Hallo.
Die Spielzeit, vorstellungsfreie Zeit, na, in Anlehnung an Semester, ist vorbei. Ihr habt jetzt euer großes Gastmahl, die Spielzeit mit dem Gastmahl begonnen. Was war da der Gedanke eigentlich dahinter?
Ja, hallo erstmal. Das Gastmahl war am Samstag, war so eine Idee, das mal anders zu machen. Normalerweise haben wir ja die Spielzeiteröffnung gehabt, immer so als eine Art Show, die auf der Bühne stattfindet und wo sich so Nummern abwechseln und wo wir aus der Dramaturgie ab und zu mal was sagen dazu oder auch eingebunden sind. Und jetzt haben wir uns gleich, wir machen es mal vollkommen anders. Wir setzen mal die Zuschauer in den Mittelpunkt und haben die Zuschauer an eine lange Tafel gesetzt ins Foyer des LTTs. Diese lange Tafel war für 200 Leute ausgerichtet und an den Stirnseiten hatten wir jeweils zwei Kochstellen und die Menschen haben unter dem Motto Mitbringen, Teilen, Essen einen Abend verlebt. Nämlich ein Gastmahl, das unter dem sozusagen unter der Überschrift Zusammen funktioniert hat. Zusammen deswegen, weil ja wir ein Stück auch auf dem Spielplan haben nach dem Film von Lukas Moodysson Zusammen, wo es um eine WG in den 70er Jahren geht oder um eine Kommune. Genau, und diese Idee des Gastmahls hat, muss ich sagen, echt gut funktioniert. Wir haben am Vormittag schon vier Fonds gekocht, also einen Hühnerfonds, einen Rinderfonds und zwei Gemüsefonds in ziemlicher Arbeit. Ich roch den ganzen Tag nach Sellerie, komisch. Und am Abend selber dann haben wir eben verkocht, was die Leute mitgebracht haben, zum einen. Und zum anderen haben die Menschen an dieser Tafel, an der langen Tafel, all das essen können, eben teilen können, was sie selber mitgebracht hatten, also was sie schon vorgekocht hatten. Und das hat sehr gut funktioniert. Es gab da im Vorfeld auch kritische Stimmen, die sagten, naja, wird das funktionieren? Bringen den Tübinger überhaupt irgendwas mit? Ist das nicht so, dass ihr als Theater da eher gefordert seid, was zu machen? Und wir haben gesagt, nee, wir glauben fest daran, dass das funktioniert und dass das auch klappt. Und siehe, so war es.
Was haben Sie denn alles mitgebracht?
Ich muss sagen, ich war ja viel an der Kochstelle. Ich habe jetzt wenig mich an den Tischen aufhalten können, leider. Aber allein was bei mir aufgelaufen ist, also der Haufen, den ich verkocht habe, erstreckte sich von Kürbis über Zucchini, Pastinaken, Petersilie, Tomaten, Möhren, Sachen aus dem eigenen Garten ganz viel, Pilze, Bohnen. Ja, es war unglaublich viel, ich weiß nicht mehr alles. Es war wirklich, also ich habe extra einen Tisch davor noch hingestellt gehabt, damit es alles drauf passt und das war dann auch richtig. Und auf der anderen Seite gab es eben ein Hühnerfond, wo Sachen verkocht wurden, noch auch Gemüse, Fenchel zum Beispiel war auch dabei und ein Rinderfond. Und dann hat noch der Kollege Raoul Semmler, der ja seines Zeichens nicht nur Schauspieler, sondern auch Veganer ist, eine Pfanne gehabt mit Seitan, wo er veganen Seitan angebraten hat. Das war so von unserer Seite, das, was wir gekocht haben. Aber die Menschen auf den Tischen hatten da wirklich also Kuchen mitgebracht. Jemand hatte eine Ingwersuppe mitgebracht. Jemand hatte irgendwie Wraps mitgebracht. Die gingen dann so rum. Von der Torte wurde mir auch erzählt, von irgendwie Speck, irgendwas, Muffins. Es war wirklich der Wahnsinn. Es war wie ein großes Picknick, wo alle das mitbringen, was sie gemacht haben und wo sie auch so ein bisschen mit Herz was mitbringen. Und das hat echt gut funktioniert. Das hat mich sehr begeistert, muss ich sagen.
Hattest du irgendwelche Rezepte vorbereitet dann oder hast du die einfach dann das Gemüse in den Fond rein und geguckt?
Und gut ist?
Wann sei?
Naja, wir haben schon darauf geachtet, auf die Reihenfolge, so wie immer beim Theater, was kommt wann. Das war ja auch die Herausforderung. Wir machen aus den Sachen, die sie mitbringen, etwas. Also in dem Fall ein Abend oder eine Suppe. Da wir aber nicht wussten, was mitgebracht werden würde, haben wir natürlich das spontan an dem Abend entschieden und das halt so gemacht, wie man es macht. Zuerst den Kürbis und die Karotten und dann alles, was nicht mehr so lange dauert. Ist ja klar. Aber der Trick war eigentlich der vorbereitete Fond, der die Grundlage, die wir vorher geschaffen haben.
Dass das Gemüse dann eben saugen kann.
Und auch überhaupt schon nach was schmeckt.
Klingt ja irgendwie so auch fast nach biblischen Dimensionen, irgendwie so ein Abendmahl.
Ja.
Aber kein letztes, sondern ein
am
erstes.
Am Sonntag war aber keine Kreuzigung, also ich wusste nichts davon. Ich habe eher so gedacht, das hat was von Erntedankfest. Also das
auch biblisch, oder nee, kirchlich, christlich.
Ja, hat auch mit Jahreszeiten irgendwie was zu tun, muss man nicht direkt jetzt kirchlich unterfüttern, glaube ich. Der Gedanke Abendmahl persönlich kam mir nicht. Es hat auch jetzt nicht so eine Heiligkeit, glaube ich, unser Ort. Es war eher so, dass wir das Foyer, das ja eher so eine Durchgangsstation ist, mal neu besetzt haben. Aber mit heilig und kirchlich, christlich hat das nichts zu tun gehabt. Oder, Marion?
Nee.
Und wie haben die Leute denn, wie war denn dann die Stimmung und so? Gab es da dann viele spontane Begegnungen? Wurde dann auch noch spontan irgendwas aufgeführt auch noch? Oder?
Also spontan haben wir nichts aufgeführt, wir haben das vorbereitet aufgeführt. Wir kommen ja vom Theater, wir können das ja vorbereiten. Und haben es durch ein Programm gestrickt für diesen Abend und hatten so eine Art, also man kann nicht Dinner-Theater sagen, aber wir haben zu jeder Position auf dem Spielplan was gezeigt. Das war zum einen irgendwie die Nobelpreisrede von Gerhard Hauptmann, der ja vor 100 Jahren, jetzt im Herbst vor 100 Jahren, den Nobelpreis bekommen hat und von dem wir ein Stück auf dem Spielplan haben. Oder ein Ausschnitt aus der aktuellen Inszenierung Dantons Tod, die jetzt die Woche Premiere hat, wo man schon so einen sozusagen Vorgeschmack gekriegt hat, was einen da erwartet, mit chorischem Sprechen und so. Und zum dritten hat man natürlich ein Moderatorenpärchen, das durch den Abend geleitet hat. Das haben also nicht wir gemacht von der Dramaturgie oder von der Hausleitung, sondern es haben zwei Schauspieler dankenswerterweise übernommen, Patrick Schnicke und Nadja Migdal, die sich selber die Bälle zugespielt haben, die natürlich mit dem Publikum auch interagiert haben und die so ein bisschen durch den Abend geführt haben. Also auf eine Art auch die Gastgeber waren. Denn bei so einem Gastmahl braucht es ja immer jemanden, der Gastgeber ist auch.
Und der denen dann auch was zum Programm einfach dann erzählt? Oder was haben die dann in ihre Moderationen einfließen lassen alles?
Das ist richtig. Natürlich ist es immer so, dass man so eine was sieht als Zuschauer. Also wenn ich mich jetzt mal in so einen Normalzuschauer, der nicht die Ahnung von dem Spielplan, der ihn erwartet in der Spielzeit hat, hineinversetze, dann ist es schon so, dass man vielleicht davor sitzt und denkt, was war denn jetzt das? Kann es jemand erklären? Und zack, waren Nadja und Patrick schon da und hatten das sind da eingesprungen und haben das erklärt. Natürlich nicht auf so eine didaktische Art und Weise, wie ich das manchmal mache, sondern nein, auf ihre charmante schauspielerische Moderatorenart.
Die neue Spielzeit hat ein Motto bei euch?
Das kann man so nicht sagen.
Also da passt vieles unter den großen Hut.
Wir haben wie immer gute Texte ausgesucht und die zu einem Spielplan zusammengestellt. Weniger unter der Vorgabe, ein Motto bedienen zu müssen oder ein Spielzeitmotto zu haben, wie das ja häufiger der Fall ist bei anderen Theatern, sondern einfach davon auszugehen, hey, welche guten Texte fallen uns ein, welche Projekte fallen uns ein, die man mal dringend machen müsste. Für die nächste Spielzeit 13-14, die wir so dreiviertel zu Ende geplant haben schon, gibt es dann wieder eine Art Motto, aber das verrate ich dann erst nächste Spielzeit.
So früh geht es los?
Na, wir sind ein Landestheater, wir müssen das ja auch an die aufs Land bringen. Wir sind ein Landestheater, eine Landesbühne, so wie Esslingen und Bruchsal auch in Baden-Württemberg. Und da ist es so, dass natürlich die Kulturämter und Abo-Vereinigungen und so in den Städten, wo wir spielen, als Landestheater, wo wir hinreisen, wo wir sogenannte Abstecher spielen oder Gastspiele, dass die frühzeitig wissen müssen, was sie einkaufen wollen. Und um das überhaupt wissen zu können, müssen wir natürlich vorher den Spielplan klar haben, um denen was vorstellen zu können. Und genau das geschieht jetzt so langsam in diesem Herbst.
Und die kaufen dann jetzt schon ein, was im Herbst 2013 oder im Frühjahr 2014 bei denen laufen wird, in Schwäbisch Hall oder so?
Genau, in Schwäbisch Hall oder in Mössingen oder in Ehingen oder in auch Schaffhausen in der Schweiz oder auch in Boppard am Rhein, was nicht mehr ganz Nordrhein-Westfalen ist. Genau, aber die kennen natürlich die Handschriften von den Regisseuren, die kennen vielleicht auch ein paar Texte. Also die Bekannten, die Klassikertexte kennen die natürlich schon. Andere Sachen kennen sie nicht und die stellen wir ihnen dann vor. Und schön, wenn sie das auch einkaufen.
Dementsprechend ist das, was dann jetzt demnächst Premiere hat, schon vor über einem Jahr auch festgelegt worden.
Das ist richtig, ja. Das ist schon lange festgelegt worden. Ja, das ist immer so, dass wir also im Sommer sozusagen, nicht in der Spielzeitpause, aber so drumherum, aber auch manchmal in der Spielzeitpause, natürlich viel lesen für die Spielzeit, die dann nach der kommt, die nach der Spielzeitpause kommt. Also in einem Jahr. Genau. Und diesen Text, ich glaube, du willst darauf hinaus, um den es jetzt dreht, den habe ich gelesen, ich glaube, im Frühjahr, letztes Jahr oder noch früher. Genau, soweit ist das schon gediehen.
Der Text, das Herz ist ein lausiger Stricher, wollen wir gleich danach dann noch drauf kommen. Vielleicht nochmal kurz auch die Spielzeitpause. Wie nutzt ihr die, außer dann mit Lesen, um
Urlaub?
Reisen, ich glaube, so wie sie jeder andere auch nutzt.
Kann man da wirklich abschalten? Funktioniert das, wenn du schon wieder lesen musst für andere Sachen? Aber ihr...
Ja, schon. Also, klar. Ich war in Berlin, ich war in Zürich, in Wien. Und Ich war nirgends im Theater. Also ich war nur mal im Kino. So, es ist nicht so, dass du die ganze Zeit dein Leben nur noch irgendwie so Theateraugen hast, sondern natürlich ist es so, dass du dann so Sachen dabei hast und sagst, hey, das lese ich doch mal und das lese ich doch mal. Und dann vielleicht ergibt sich ja auch eine Verbindung zu dem, was ich sowieso gerade mache. Aber so abschalten kann man schon mal. Also es wäre Quatsch, sonst Urlaub zu machen, ne?
Ja.
Auch als Regisseurin?
Ja, wobei ich muss zugeben, ich hatte mein Textbuch fast überall dabei und habe das auch immer wieder regelmäßig zur Hand genommen und reingeguckt, ob mir noch irgendwas Tolles einfällt dazu. Man kann natürlich ein Stück auch nicht am Tisch inszenieren. Das heißt, ich habe auch Urlaub gemacht.
Und das heißt es dann, wenn du das Textbuch überall dabei hast und jeden Tag mal reinschaust, dann tust du an Dialogen feilen auch noch oder Regieanweisungen reinschreiben?
Genau, ich schreibe dann rein, so müssen die das nach den Ferien unbedingt machen.
Und wenn nicht, mache ich Folgendes.
Genau, und wenn nicht, dann. Nein, aber man hat natürlich auch, wenn man frei ist, also Zeit hat, dann ist man natürlich auch ein bisschen freier im Kopf und hat vielleicht noch eine andere Idee oder so und die schreibt man sich dann natürlich auf.
Du bist freischaffend?
Jetzt ja. Ich habe ganz lange als Regieassistentin gearbeitet in Tübingen am Theater und bin jetzt seit dieser Spielzeit frei.
Wie bereitet man diesen Schritt vor? Man sagt dann, hey, ich werde jetzt selbstständig oder man verliert die Festanstellung und guckt dann?
Es war eine ganz klare Entscheidung einfach, dass ich gesagt habe, ich möchte mich jetzt als freie Regisseurin versuchen, weil natürlich Regieassistentin ein sehr, sehr anstrengender Job ist, wo man rund um die Uhr zu tun hat und wo man nicht so viel Zeit hat, die eigenen Sachen zu machen. Und dann war das einfach eine Entscheidung, die ich dann getroffen habe, auch in der Hoffnung, dass ich dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit wieder für meine Familie habe und ja, mal gucken, ob sich die Hoffnung erfüllt, das weiß ich noch nicht. Aber ja.
Dafür steht dann eher der Existenzdruck des Prekariats?
Das ist ein harter Begriff, aber ja, also das ist natürlich kein regelmäßiges Einkommen jetzt, sondern man muss gucken, wo kriege ich das nächste Projekt oder was kann ich machen und so, ja.
Die Zusage vom LTT für dieses Stück hattest du ja schon länger?
Die hatte ich schon länger, genau, ja.
Und wie weit bist du jetzt ausgebucht in diesem Jahr?
Also ich mache noch mit einer Freundin zusammen was in Frankfurt am Musenturm und im Dezember und dann im Januar bin ich dann in Aachen für 2 Monate für ein Stück. Bis März, genau.
6 bis 8 Wochen Proben, so lange dauert dann immer der Job des Regisseurs, der dann gehen kann.
Genau, wenn es läuft, dann ist alles gut und ich kann gehen, ja.
Und im Gegensatz war die als Regieassistentin, was war da viel anstrengender?
Naja, das ist, auf der einen Seite ist es zeitlich einfach, ist man viel, viel mehr eingebunden, wenn man natürlich die Vorstellungen dann noch weiter betreut. Das heißt, man hat dann viele Sachen parallel laufen. Ich betreue immer eine Produktion als Assistentin und dann mache ich noch die Abendspielleitung für die anderen Stücke. Das heißt, zeitlich bin ich weniger frei jetzt als freie Regisseurin, kann ich natürlich weiß ich jetzt zum Beispiel, okay, den restlichen Oktober und November habe ich mehr Zeit wieder, dafür geht es dann im Januar, Februar, März bin ich dann voll eingespannt. Das ist ein bisschen, zumindest ist das die Hoffnung, ein bisschen lockerer.
Jetzt ist nicht mehr lang bis zur Premiere. Ja, wie ist die Stimmung, die Anspannungssituation im Team?
Also bei mir ist die Anspannung hoch, aber die ist bei mir natürlich immer hoch vor so einer Premiere, weil der Druck einfach hoch ist. Man will das gut machen, man will das hinkriegen, man will natürlich, dass die Schauspieler nachher ein Stück spielen, was ihnen Spaß macht und so. Und da trägt man natürlich auch die Verantwortung dafür.
Das Herz ist ein lausiger Stricher, ein Boulevard-Melodram aus der Gegenwart von Thomas Melle. So heißt das Stück und wir reden gleich weiter mit Regisseurin und Dramaturg. Und jetzt dürft ihr nochmal wieder den Song ansagen. Du hattest die Sterne dabei, Armin. Warum?
Weil ich die Musik mag, komisch. Weil ich das gestern aus meinem CD-Stapel gezogen habe, als ich nachdachte, was heute für Musik kommt, mit dem Gedanken, hey, das ist eine Platte, die heißt In Echt und es geht eigentlich bei Das Herz ein lausiger Stricher auch viel so, das könnte jetzt ein guter Cliffhanger-Vergleich sein, um die Frage, wie viel Künstlichkeit verträgt das Leben, wie viel echt sein oder wie viel sein muss echt sein davon und wie viel echte Gefühle sozusagen spielen damit und da dachte ich mir, passt so eine Platte wie in echt ganz gut dazu.
Das haben wir schon gehört. Und wie kann man jetzt deinen Song auf Stück münzen? Oder ist es einfach?
Also es ist schwierig, das glaube ich auch das Stück zu münzen. Es ist We Walk von The Ting Tings. Das hat mir eine Schauspielerin relativ zu Beginn der Produktion gegeben und ich mochte es einfach gern, weil das so was, das hat so was Treibendes, so nicht aufgeben, sondern weitermachen. Deshalb mochte ich den Song ganz gern.
Here we go. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag, zu Gast vom LTT, Armin Breidenbach und Marion Schneider-Bast. Ihr seid verantwortlich für eine der ersten Premieren. Das Herz ist ein lausiger Stricher. Schon mal ein Titel, über den man stundenlang philosophieren könnte?
Ja, das stimmt. Ich habe das vorhin erst zu Armin gesagt, also weil das eigentlich zwei Bedeutungen haben kann. Nämlich einmal, das Herz ist eigentlich ein schlechter Stricher, lässt sich nicht gut verkaufen. Und einmal kann man auch sagen, das Herz ist eben ein Stricher und verkauft sich selber. Und das ist tatsächlich eine Frage, die sich im Stück auch stellt. Inwieweit kann man sich da auf das Herz verlassen? Wir haben da eine Figur, der ran, der eigentlich alles hat, was man sich so vorstellen kann. Eine tolle Frau, einen tollen Job, ganz oben angekommen. Und er verliebt sich in die Jenny aus heiterem Himmel. Und auf einmal kann man sich nicht mehr so auf das verlassen, was, wo man eigentlich dachte, das ist mein Leben. Sondern da merkt man, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will, sondern vielleicht will ich was ganz anderes. So.
Da muss man vielleicht nochmal ein bisschen dann die Figuren jetzt ins Spiel bringen. Wir haben den Ran als erfolgreichen Typ und Jenny und ihre Familie, die eher so am unteren Ende der Verwertungskette liegen.
Genau. So kann man das sagen. Ja, man hat dieses erfolgreiche Paar aus der Oberschicht, die haben sich gerade eine Wohnung gekauft für 400.000 Euro, zumindest scheint das so am Anfang des Stücks, auch glücklich damit. Und wir haben auf der anderen Seite Jenny und Hans, Hans arbeitslos, der seine Tochter sehr behütet und unbedingt will, dass seine Tochter, die Jenny, mal ein besseres Leben hat als er und unbedingt will, dass sie Abitur macht. Und das sind so die beiden Welten, die sich in diesem Stück entgegenstehen. Und diese beiden Welten treffen aufeinander mit den Wünschen und Hoffnungen und Träumen, die diese einzelnen Leute haben. Da kollidieren zwei Welten und dann kollidieren da eben auch Träume dieser einzelnen Figuren miteinander.
Im echten Leben, sage ich jetzt mal, treffen diese Gegenpole ja gar nicht so oft aufeinander. Wie bringt man die denn dann hier dramatisch zusammen?
Also das ist im Stück ist das so, dass der Ran, dieser Manager, für einen Tag sich bei dieser Unterschichtfamilie, sag ich mal, einnistet und beobachtet, was die denn den ganzen Tag so tun, um herauszufinden, wie können wir unsere Produktpalette unseres Unternehmens noch weiter optimieren. Dazu müssen wir diese Menschen kennenlernen, dazu müssen wir wissen, wie sie leben und was die so tun. Und dann nistet er sich da also für 24 Stunden ein und verfolgt die mit Kamera und Notizblock und guckt, was die da so machen. Und das läuft natürlich dann, wie das im Stück, in so einem Stück oft ist, nicht nach Plan, sondern er verliebt sich eben in diese Tochter und entscheidet sich am Ende, seine Frau zu verlassen.
Die Marktforschung kann ja viel, macht ja auch schon viel, aber das ist dann schon im Bereich der das Fantasy angesiedelt, oder? Diese Konstellation, dass jemand auch dem zustimmen würde, jemanden 24 Stunden reinzulassen?
Ja, wobei Hans das ganz einfach begründet mit, es gibt ja Geld dafür, wir kriegen 200 Euro dafür. Und es gibt, ist natürlich eine Chance in dem Stück, dass eine auch komische Situation entsteht, ne? Wenn da auf einmal so ein Manager, der ein ganz anderes Leben kennt und hat, in so eine Familie kommt und man weiß erstmal überhaupt nichts wirklich mit sich anzufangen, weil man aus zwei völlig verschiedenen Welten kommt. Das ist eigentlich eine sehr lustig geschriebene Szene im Stück dann auch, ja.
Woran zeigt sich das denn noch, diese Gegensätze der Pole?
Woran zeigt sich das noch, Armin?
Na, in der Sprache zum Beispiel.
Ja, in der Sprache.
Das ist so, dass der Ran und Katja, seine Frau, seine schwangere Frau, die mit der Wohnung, die beiden, eine ganz andere Sprache sprechen, sich selber auch so ein bisschen bezeichnen als die Neobürgerlichen, sich darüber streiten, wie sie sprechen, wenn sie von den anderen sprechen, von denen, die vielleicht nicht so weit geschafft haben wie sie, Prolls oder so, soll man die so nennen, soll man die nicht so nennen, wie weit man sich von denen abgrenzt. Und vor allem haben die noch eine Ebene, die die anderen Figuren fast gar nicht haben, bis auf die Jenny, die sagen nämlich immer so Sachen wie, und dann zeigte ich ihm das Wohnzimmer, sagte ich. Also sind sozusagen in so einer rausgestellten Situation, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man befindet sich in einer Doku-Soap oder so. Oder die wissen schon um die Öffentlichkeit, die sich immer eingeschlichen hat bei ihnen, oder die wissen immer schon um ihre Position in dieser Konstellation. So, das zum Beispiel ist ein Unterschied oder ein Charakteristikum von dieser Welt zum einen. Die Welt von Jenny und Hans ist eine ganz andere, und was Jenny auszeichnet, jetzt mal rein auf der Figuren- und Sprachebene, ist, dass die ein unglaubliches Wissen hat, jedenfalls scheint es so, ein unglaubliches Wissen hat und immer so Sätze raushaut über Dinge, von denen man wahrscheinlich als Normalzuschauer auch nichts wusste. Pseudomorphose zum Beispiel ist so ein Ding, das kriegt man aber auch erklärt gleich im Stück. Die weiß nämlich eine Menge, man könnte fast schon sagen, wie es bei der Neon immer heißt, unnützes Wissen. Und haut die immer so raus, diese Sachen, weiß aber auch wirklich zu allem irgendwas zu sagen. Und
kann aber gleichzeitig nicht so viel damit anfangen. Also sie kann nicht, also sie weiß nicht, was sie machen will später mit ihrem Leben. Das Einzige, was sie weiß, ist, sie will nicht den Traum ihres Vaters leben und Abi machen, weil sie gar nicht weiß, wofür. Also sie ist auch sehr suchend auch in dem Stück. Was fange ich eigentlich mit meinem Leben an? Wo will ich hin? Und dem Vater reicht's nicht, wenn sie sagt, ja, ich will halt kein Abi machen und ich will nach Island oder zu Soap oder so. Das ist ja.
Man sollte vielleicht noch anfügen, dass, wie gesagt, Jenny 17 ist und wir uns am Tag vor ihrem 18. Geburtstag befinden. Dass Jenny mitten im Abi steckt, jedenfalls in den Augen ihres Vaters, aber diese Abi-Prüfung überhaupt nicht ablegt. Und darüber hinaus, dass es in dieser Familie von Hans und Jenny noch eine Dritte gibt im Bunde, nämlich die Mutter. Die Mutter ist nicht da, sondern fort, aber hat mit dem Vater einen Deal gemacht vor 18 Jahren oder 17 Jahren, als sie die Familie verließ, nämlich, ich komme nie wieder, aber wenn die Jenny 18 wird, bekommst du das Geld. Dann kriegt die ihr Erbe sozusagen vorzeitig ausgezahlt und ihre Zukunft ist gesichert. Blöd ist jetzt, dass Helene wiederkommt, Helene, so heißt die Mutter, aber kein Geld mehr hat. Weil nämlich der Mann, für den sie damals ihren Mann, Hans, verlassen hat, mittlerweile insolvent ist. Und der ganze schöne Traum geplatzt. Der Traum ist sozusagen aus. Der Traum vom Geld ist aus, der Traum von der Zukunft ist auch aus und Hans Traum von einer Jenny, die macht, was er sich erträumt, ist auch aus. Also ein bisschen eine traurige Situation.
Ja, das Ende ist tatsächlich traurig, weil die Figuren alle mit ihren Träumen sozusagen scheitern und die scheitern natürlich auch deshalb, weil die Träume einfach nicht zusammengehen. Also wenn die Jenny den Traum hat, ich will nicht Abitur machen, sondern irgendwas Radikales, was anderes nach Island oder sonst wohin, dann kann das natürlich nicht zusammengehen mit dem Traum vom Vater, der irgendwie das denkt, seine Tochter muss Abi machen und studieren und hat dann später ein ganz tolles Leben. Genauso wie die Mutter, die Helene, die da zurückkommt und jetzt die Hoffnung hat, dass sie wieder zurück kann in diese Familie, dass die Tochter sie als Mutter irgendwie akzeptiert, dass sie kennenlernen können. Diese Hoffnung scheitert am Ende auch total, weil der Vater es völlig ablehnt, dass sie zurückkommt und die Tochter sie auch nicht da haben will. So.
Aber die werden dann alle zusammen in einen Topf geworfen und dann kommt noch dieser Manager dazu.
Nicht nur der Manager. Es gibt noch eine ganz besondere sozusagen Extra-Figur, die ja. Auch was Träume angeht, ein ganz eigenes Verhältnis zur Welt hat, nämlich Bill. Und Bill ist ein Ex-Popstar, jemand, der es in der Casting-Welt ziemlich weit nach oben geschafft hat, jemand, der den Medienzirkus sozusagen schon bespielt hat und der diesen Traum mal gelebt hat, so den Traum von einem Musiker-Dasein, der aber sehr schnell, sehr ernüchtert ausgeschieden ist aus dem Rennen, kann man sagen, und sagt, hier, damit will ich gar nichts mehr zu tun haben. Mein Traum sieht eigentlich anders aus und der Traum, den er hat, ist ein sehr, auch doch relativ trauriger Traum. Ja. Er möchte nämlich nur noch verschwinden. Er möchte sich aus der Welt verabschieden und wir treffen ihn dabei, wie er, oder Jenny trifft ihn dabei, wie er immer wieder Klamotten aus seiner Wohnung rausschafft und zum Container bringt, weil er eigentlich alles loswerden will. Bill Lavender heißt er. Und er hat einen Song mal gesungen, einen ganz bekannten Song, jedenfalls in diesem Stück. Und der heißt natürlich nicht irgendwie, sondern The Heart is a Lousy Hooker. Das Herz ist ein lausiger Stricher. Und es könnte sein, dass der Song auch im Stück mal vorkommt. Aber vor allem ist, was ich vorhin noch sagen wollte zum Text, ne? Der Melle ist ja nicht nur Autor, der ist auch lange Zeit Übersetzer gewesen, unter anderem aus dem amerikanischen Englisch. Und der hat diesen Titel natürlich nicht ganz umsonst gewählt, denn es gibt einen Roman von der Autorin Carson McCullers, erschienen in den 20er Jahren. Und der heißt The Heart is a Lonely Hunter. Das Herz ist ein einsamer Jäger. Und in diesem Roman ist es auch so, dass eine Welt zusammengesetzt wird aus verschiedenen Figuren. Das ist so eine Kleinstadt oder dörfliche Welt. Und die Carson McCullers, als ganz junge Frau noch, so ein Panorama entwirft von verschiedenen Figuren, die eben zusammentreffen. Auch aus verschiedenen Welten, von verschiedenen Polen sozusagen zusammenkommen. Genau wie das bei uns in dem Stück auch ist. Nur, dass bei uns die Gegensätze natürlich größer sind als in dieser Kleinstadt in dem Roman. Ja.
Den hat der Autor mal übersetzt, den Roman, oder was? Und dann sich davon.
Das habe ich nicht gefragt, lassen. Aber ich nehme ganz stark an, dass er ihn gut kennt. Mhm. Es gibt auch eine Figur Bill in dem Roman, die jetzt kein Ex-Popstar ist. Und es gibt auch eine junge Frau, die ist allerdings erst 14, die so ihren Weg durch die Welt sucht bei Carson McCullers. Aber es gibt noch ganz viele andere, wie gesagt, ein richtiges Panorama. Und ich nehme an, dass es so ein bisschen eine Inspiration war für ihn. Und wie gesagt, der Titel klingt doch zu ähnlich, um das nicht anzunehmen.
Du hast gemeint, der Song könnte eventuell im Stück vorkommen. Welche Fragezeichen stehen da noch so hinter?
Ja, das muss die Maren entscheiden.
Also, der kommt vor.
Wie seid ihr da vorgegangen dann? Ist der Musiksong vor...
Im Stück ist der Text drin von dem Song. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir es, und haben geguckt, es gibt unzählige Lieder, habe ich rausgefunden, die The Heart is a Lonely Hunter heißen. Und da haben wir geguckt, kann man vielleicht da eins nehmen, eine umdichten, war alles nicht so das Wahre. Und dann hat uns der Johannes Bild, der viel Musik fürs Theater macht, der hat uns dann die Musik dazu geschrieben. Und jetzt haben wir einen richtig schönen, würde ich mal behaupten, richtig schönen Song, passend zu dem Text.
Und die Schauspieler setzen den dann um. Die konnten schon singen.
Die können.
Das sind Schauspieler.
Die können alles. Das ist manchmal wirklich faszinierend, aber ja.
Ja, das ist vielleicht auch mal wieder ein Stichwort, um hier Musik zu hören. Heute mal mehr, wie gewünscht wurde von den Gästen. Jetzt ist wieder hier der Armin dran. Mit einem Song.
Ja, von der Platte K.O.O.K. von Tokotronic. Jetzt habe ich den Titel vergessen, ist Nummer 2.
Das Unglück muss zurückgeschlagen
genau,
werden.
Genau, das Unglück muss zurückgeschlagen werden. Viel Spaß.
Das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast Marion Schneider-Bast und Armin Breidenbach vom LTT. Beide sind verantwortlich für Regie und Dramaturgie beim demnächst prämierenden Stück Das Herz ist ein lausiger Stricher. Premiere ist am 6. Oktober im LTT. Der Titel nochmal, Das Herz ist ein lausiger Stricher. Wer verkauft hier was? Aber bei Stricher schwingt natürlich auch immer Sex mit käufliche Liebe. Wie drückt sich das denn im Stück aus?
Ja, das ist der Part von Bill. Also ich habe das dem Schauspieler mal so beschrieben, der war ganz oben und hatte eine riesige Menge an Fans, und das Einzige, was dem jetzt noch geblieben ist, sind so eine Handvoll Fans, die eigentlich nichts anderes haben wollen als irgendwie Sex. Also der ist zum Stricher geworden. Das ist das Letzte, die unterste Stufe, das Letzte, was ihm noch bleibt, von dem er sich dann schlussendlich auch verabschiedet. Also das ist für mich es sind alles tragische Figuren am Ende, aber das ist schon eine sehr traurige Figur schon auch, ja. Wenn man irgendwie merkt, was der alles hatte und was er, man würde ihm vielleicht von außen sogar noch zutrauen, nochmal ganz hoch zu kommen, und das Lied, was er singt, ist total schön, und man wünscht ihm, dass er es nochmal schafft und nochmal packt, und das geht aber nicht und das gelingt ihm nicht, und ja.
Weil er jede Hoffnung verloren hat, weil er ein Opfer ist der Medienmaschinerie?
Ja, ich glaube beides. Es ist natürlich ein Opfer der Medienmaschinerie und auch, weil er aufgibt, weil er auch gar nicht weiß, was er sonst noch machen soll hier. Er sagt das auch einmal, ich will nur noch weg. Er will einfach nur noch weg. Und Jenny reicht ihm in einer Szene fast die Hand und sagt, ich will auch weg, ich will nach Island. Die hat aber eine konkrete Vorstellung oder eine Idee, aber das fehlt ihm.
So. Er hat die Todessehnsucht.
Ja, er hat die Todessehnsucht, genau.
Und was sucht Jenny in Island? Oder was will sie da? Was projiziert sie darauf?
Ja, sie sagt, das finde ich ganz spannend. Ich glaube, Jenny will, sie formuliert das einmal so, sie will, dass alle Möglichkeiten wegfallen. Sie trifft eine Entscheidung und dann ist die Entscheidung getroffen und es gibt eben nicht mehr 100.000 Möglichkeiten, für die sie sich alle entscheiden muss und entscheiden kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Antrieb von der Jenny, dass sie das Gefühl hat, ich bin überfordert, ich weiß nicht, was ich will. Von mir werden ständig Entscheidungen verlangt oder Dinge verlangt, die ich erfüllen muss und ich weiß gar nicht, was ich will. Und was sie sich sehnt, ist eigentlich eine Entscheidung. Und daher kommt, glaube ich, die Idee Island. Ich treffe eine Entscheidung und kann dann komplett neu anfangen und muss mich dann erstmal nicht mehr für irgendwas entscheiden, weil ich mich entschieden habe. So.
Im Prinzip kann sie dann ja stellvertretend stehen für Millionen von Jugendlichen heute, die überfordert sind von den vielen Wahlmöglichkeiten. Schwingt es da mit?
Ja, schon. Ich glaube schon. Also ich glaube, gerade in der Jenny kann man gut so Anknüpfungspunkte finden für viele Jugendliche heute auch. So. Die hat es natürlich insofern schwerer, dass sie diesen Vater hat, den sie selber sehr als sehr liebevoll beschreibt und sehr liebt auch und der aber und den, wo sie gerne sagen würde, ja, ich für dich mache ich das Abitur. Sie kann es aber nicht. Also sie ist in dieser Zwickmühle, dass sie eigentlich, weil sie ihn so sehr liebt, ihm das recht machen will, es aber von sich aus nicht kann. Und dann hat sie noch hat sie eben nicht diese Mutter, die ihr fehlt, die sie vermisst und die dann im ungünstigsten Moment relativ am Ende des Stücks auch noch auftaucht in einer Situation, wo sie so gar nicht damit umgehen kann. Also da sind natürlich schon Momente drin, die ihre Situation noch verschärfen, ja.
Aber so richtig rebellisch wirkt sie auch nicht jetzt nach euren Erzählungen, dass sie da ausbricht aus dieser, bewusst ausbricht aus dieser Verwertungsgesellschaft, oder ist das auch mit dabei?
Doch, das ist gerade am Ende ist das natürlich
mit drin. Verraten wir nicht, was noch passiert.
Genau, wir verraten nicht, was am Ende passiert.
Muss schon noch kommen.
Das ist schon drin, ja. Aber man kann.
Ist kein Punk, vielleicht, was du meinst. Ist nicht so, dass sie total auspunkt und sagt irgendwie, komm mich alle mal am Arsch lecken, sondern es ist, dass sie natürlich mit diesem Vater noch da lebt und dass sie den Vater, wie Marion gerade auch schon sagte, wirklich sehr, sehr gern hat und den ungern zurücklassen möchte und den auch natürlich, es fällt ihr sehr schwer, ihm zu sagen, dass sie nicht Abitur machen würde. Das ist eine Riesenüberwindung. Also so ganz easy ist es nicht, mit dem sich verweigern für sie.
Ja. Wir haben ja dann quasi die Opfer, ne, da die Jenny, die kein Abi macht und der Ex-Popstar, der nur noch sterben will. Und auf der anderen Seite die scheinbaren Gewinner, den erfolgreichen Manager, die aber auch eigentlich noch unglücklicher sind.
Ja, also bei Ran kann man das so, Ran hat einfach das Problem, also einfach nicht, aber das Problem, dass er auf einmal zwischen die Fronten gerät oder zwischen den beiden Welten steht. Auf der einen Seite sagt er, hey, ich habe alles. Ich habe mit Mitte 30 alles erreicht, was man erreichen kann. Ich muss eigentlich glücklich sein und ich bin's nicht. Und dann steht er zwischen diesen beiden Frauen und das kippt auch im Stück hin und her. Er sagt in der einen Szene, verspricht er der Jenny, wenn du fällst, dann falle ich mit dir. Und in der nächsten Szene taucht seine Frau aus, erwischt die in flagranti und dann ist auf einmal nichts mehr mit, ich falle mit dir, sondern dann ist irgendwie Frau beruhigen und alles wird in Ordnung. Also der hat wirklich diese beiden Extreme und ja.
Aber das stößt, diese Liebe beruht schon auf Gegenseitigkeit dann zwischen der 17-Jährigen und dem Mit-30er-Manager.
Ja, so, das kann man so sagen, ja, ja.
Was reizt die aneinander?
Das ist sehr schön im Stück erzählt, weil das erstmal über eine Konfrontation läuft. Und dann merken da zwei, dass die sich irgendwie verstehen. Also über so einen Schlagabtausch, über eine Konfrontation merken die selber, dass, und man merkt es auch von außen, dass da was passiert, dass die zusammen funktionieren. Und im Grunde genommen haben die, glaube ich, auch einen ähnlichen Traum, weil die Jenny, die sagt, ich will, dass irgendwas passiert jetzt, eine Entscheidung, und alle anderen Möglichkeiten fallen weg. Und der Ran, der auch sagt, ich habe alles, was ich will, aber was ich mir eigentlich wünsche, ist ein Bruch raus aus diesem Leben, wo ich jetzt bin. Das heißt, in ihrem Traum kommen die beiden Figuren eigentlich zusammen. So.
Aber es endet wahrscheinlich in einer Katastrophe.
Oh nein, mit für die beiden nicht. Also tatsächlich hat der Melle am Ende ein Traum von den beiden, der von den beiden erstmal gelebt wird, geschrieben. Dass der nicht lange hält, erfahren wir dann auch so, aber für die beiden ist das erstmal so, dass man denkt, es könnte vielleicht wenigstens die beiden könnten doch
ein teilweises Happy End vielleicht.
Na, was ich immer sage, ist, dass es schon mit dem Titel auch zu tun hat, ein Boulevard-Melodram. Das ist jetzt keine alltägliche Bezeichnung, das ist keine sozusagen gängige Gattungsbezeichnung. Die hat der Melle sich eher ausgedacht, und das ist der Trick von dem Stück auch, dass es sowohl Boulevard ist, wo man so denkt, Tür auf, Tür zu, Wortwitze, Verwechslungskomödie, was machst du in dem Bett, wo ich eigentlich sein soll und so. Was ganz typische Elemente auch sind von dem Boulevard und was die auch vorkommen so bei uns und die vielleicht sogar witzig sind. Und auf der anderen Seite eben das Melodram, wo es darum geht, wirklich große Gefühle zu haben und die auch jetzt mal rauszulassen, sich nicht zu scheuen, zu sagen, hier, das geht alles so gar nicht und ich will was ganz anderes haben und so. Also das ist, ich finde immer wieder, in diesem Titel steckt das alles schon drin.
Titel und Untertitel, ja?
Ja.
Aus der Gegenwart. Wie setzt man das Ganze dann noch optisch in Szene auf der Bühne mit dem
schön,
Bühnenbild?
Vor allem schön.
So der Plattenbau, ja, der Unterschichtfamilie, auch schön.
Ja, hässlich eher. Aber wir haben versucht, so eine Insel zu bauen, also als eine Welt, wo die da zusammenkommen. Und die ist aber unterteilt in verschiedene, also es sind drei Podeste für die drei verschiedenen Welten. Einmal Bill, Hans, Jenny und Katja Rann, die natürlich sehr Unterschiedliches erzählen, nämlich woher kommen die irgendwie. Das heißt, wir haben für Ran und Hans, Ran und Katja dieses Podest, so ein sehr karg, aber sehr Hochglanz Wohnung versucht irgendwie zu bauen, und dann auf der anderen Seite Hans und Jenny dann eher ärmlichere oder ja nicht schick, nicht stylisch natürlich,
eher
sondern
einfach.
Eher einfach, genau, einfach. Einfache Wohnung und ja, und dadurch auch durch über verschiedene Podesthöhen gearbeitet, und das sich aber trotzdem zu einer Welt zusammensetzt, zu einer Insel zusammensetzt, ja.
Wie bist du da dann zur Bühnenbildnerin gegangen und hast gesagt, ich hätte es gern so und so? Oder?
Nein, so läuft das ja nicht. Nee, man setzt sich zusammen, man hat beides das Stück gelesen, man tauscht sich aus, man tauscht Ideen aus, und dann probiert man, also in unserem Fall war es zum Beispiel so, wir haben was ausprobiert, haben gesehen, ah nee, das funktioniert aber so gar nicht, und dann probiert man was Neues, also das ist wirklich eine Zusammenarbeit. Also Raum zum Beispiel, habe ich nicht studiert, kann ich nicht, wäre ich ja blöd, wenn ich das versuchen würde. Dazu hat man ja einen Bühnenbildner, der dann so räumliche Ideen hat und sagt, wie wäre es denn damit, und
Und ähnlich organisch, harmonisch läuft es dann auch in der Zusammenarbeit zwischen Dramaturg und Regisseurin?
Ich habe das Stück auch gelesen. Wichtig, ja. Und manchmal reden wir auch darüber, was wir gelesen haben. Dann machen wir Vorschläge, wie man es vielleicht interpretieren könnte. Dann habe ich Ideen, wie man das vielleicht interpretieren könnte, oder versuche, weil ich das ja studiert habe, das zu analysieren, was da steht. Und natürlich ist dann Marion auch ganz schnell dabei, der hat es ja auch studiert. Aber ich kann das eben nicht inszenieren, oder ich will das auch nicht. Und Marion ist ganz klar diejenige, die das dann in sozusagen Schauspieler umsetzen kann, mit denen das machen kann.
Und Armin ist dann derjenige, der Feedback gibt und sagt, ja, aber also was ihr da erzählen wollt, das erzählt sich aber nur nicht, und weil das und das und das. Also das ist so ein
Genau, und was wir schon auch lange im Voraus gemacht haben, ist uns zu überlegen, was macht diese Welt aus? Diese Figuren, die wir jetzt so kennengelernt haben, am wenigsten haben wir, glaube ich, Helene kennengelernt von denen bisher und Katja, glaube ich, können wir auch. Mhm. Ja. Wo kommen die her, was macht die aus und was genau, was wir vorhin besprochen haben, wie sieht dieser Clash aus? Also, was passiert da eigentlich, wenn die aufeinandertreffen? Sowas.
Ja. Jetzt sind noch knapp 2 Wochen bis zur Premiere. Was ist da alles noch zu tun jetzt?
Viel.
Wie läuft das jetzt vollends? Was macht ihr, wenn ihr jetzt zur nächsten Probe geht?
Oh, wir trinken Kaffee und dann, nein. Also wir sind jetzt heute Abend zum ersten Mal auf der Bühne. Das ist immer ein total spannender Moment, weil auf der Probebühne natürlich nicht alles aufgebaut werden kann. Das heißt, wir haben da nochmal Möglichkeiten, Sachen anders zu probieren. Wir müssen das auf die Bühne umsetzen. Oft gibt es da so wie ein Schub, dass man irgendwie das Gefühl hat, ah ja, cool. Und Bühne manchmal passiert auch das Gegenteil und man denkt, wir haben kammerspielartig geprobt und jetzt sind wir auf der Bühne und das kommt gar nicht mehr an. Da bin ich mal gespannt, was heute Abend passiert. Aber das ist der erste jetzt große Schritt, der jetzt als nächstes kommt, die Bühne. Und dann müssen wir noch, gibt es so schon auch noch ganz viel zu tun einfach. Also wir müssen gucken, wie gehen die Figuren, wir hatten jetzt erst einen Ablauf, das heißt, wir müssen suchen, wie gehen die Figuren durch das Stück, wir müssen auch genau gucken, wo ist das, wo können wir Dinge leichter nehmen, wo müssen wir Figuren ernster nehmen, wo ist eine Situation, das Armin vorher ansprach mit Boulevard-Melodram, also wo ist das eigentlich genau Boulevard und wo ist das Melodram, das sind noch ganz viele Dinge auszuloten und auch auszuprobieren und ja.
Und ganz simpel muss man auch noch jetzt überlegen, natürlich technisch, Licht müssen wir noch machen.
Licht, und ja, das
irgendwie
ist.
Vielleicht mal gucken, wie wir das mit der Musik machen.
Genau.
Und all sowas, weil wenn man es
Übergänge und so sind es noch ganz viel noch.
So Ablaufgeschichten muss man halt machen, ist ja klar.
Genau.
Das ist vor allem dann eine technisch-logistische Feinarbeit oder auch spielt natürlich auch ins Inhaltliche rein.
Ja, total, ja.
Auch man möchte ja über Licht und Musik auch Atmosphären erzeugen, natürlich.
Ja. Und was erzählen und so, sonst.
Wir hatten den einen Song, Das Herz ist ein lausiger Stricher, auf Englisch dann, oder?
Ja.
Und was für Musik wird sonst noch dabei sein? Gibt es da dann auch so Musikbetten oder?
Musikbetten weiß ich noch nicht, aber für Übergänge beispielsweise sind wir gerade am Gucken, wo wir da Musik brauchen. Oder auch, es gibt eine Szene, da tanzt Bill mit der Jenny, da brauchen wir auch Musik und so, also ja.
Und da sucht jeder in seiner Plattensammlung und überlegt, könnte das funktionieren oder muss man dann auch copyright-technisch Sachen bedenken?
Wir bezahlen schon GEMA.
Ja, wir bezahlen GEMA, genau.
Und jedes Theater bezahlt GEMA.
Muss man die angeben und dann gibt das Theater das weiter, ja.
Aber wer und was das dann genau sein wird,
verraten wir noch nicht.
Wissen wir auch teilweise
noch nicht. Weil es noch nicht feststeht. Das Herz ist ein lausiger Stricher, ein Boulevard-Melodram aus der Gegenwart von Thomas Melle. Thomas Melle, vielleicht noch 2 Sätze zu ihm.
Thomas Melle ist sowohl Prosa- als auch Theaterautor, hat, glaube ich, sogar auch mal hier in Tübingen studiert, kommt aus Bonn, lebt mittlerweile in Berlin, hat einige Stücke geschrieben. Das hier, Das Herz ist ein lausiger Stricher, war ein Auftragswerk für das Theaterhaus Jena und hatte vor 2 Jahren Premiere. Hat dann auch einiges gemacht für Wuppertal, eine Stückfassung von einem Roman von Andreas Eschbach, $1 Million. Und andere habe ich vergessen. Egal, auf jeden Fall hat er einen Prosaband rausgebracht bei Surkamp, Raumforderungen mit Erzählungen, die erkennen lassen, was der auch für ein Meister ist in der Prosa. Und jetzt letztes Jahr kam von ihm raus Sixter, also so wie Hipster, nur krank, eben Sixter. Ein Roman über 3 Menschen in Berlin der Gegenwart, die eigentlich auch auf eine Art glücklich sind, aber sehr stark dann scheitern und in die Abwärtsspirale geraten und immer kränker werden, also Sixter werden und sich dann irgendwann in der Psychiatrie wieder treffen. Und dieser Roman hat es auch geschafft auf die Longlist des Deutschen Buchpreises letztes Jahr und eröffnet dieses Jahr in Bremen die Spielzeit im Theater Bremen und gleichzeitig mit der Spielzeit auch die neue Intendanz, also jetzt eine Bearbeitung des Romans. Das kann man vielleicht zu Thomas Melle sagen. Außerdem hat er diverse Preise gewonnen, ist auch Übersetzer, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und der letzte Preis, den er gewonnen hatte, war letztes Jahr ein Übersetzerpreis, den er sich mit einer Französin teilt, der Franz-Hessel-Preis.
vielfältig aktiv und eine Karriere, die noch weitergehen kann.
Absolut.
Vielleicht auch mit noch einem Stück LTT. Jetzt erstmal, das Herz ist ein lausiger Stricher, Premiere am 6. Oktober. Ich bedanke mich, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Wünsche euch natürlich viel Erfolg bei der Premiere und jetzt bei den weiteren Vorbereitungen. Toi, toi, toi. Wir werden schauen, ob wir auch dabei sind und es hier eine Rezension vielleicht geben wird.
Oh ja.
Immer wieder gerne. Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.